Erschöpfung, BMS. Erschöpfung ist ein sehr, sehr großes und geläufiges Thema in der gesamten Medizin. Darüber zu sprechen ist nicht ganz leicht. Es ist für viele Menschen, Erkrankte oder auch Gesunde, eine mehr oder minder alltägliche Erfahrung. Wenn man es aber versucht zu charakterisieren, ist es nicht leicht, würde fast sagen, es ist fast so schwierig, wie über das Thema Bewusstsein zu sprechen, was auch mehr oder minder jeder Mensch natürlich aus eigener Erfahrung weiß, was es ist und wie Bewusstsein geht, aber man es oft nicht gut charakterisieren kann. Es ist auch erstaunlich, dass es für so ein häufiges Phänomen also keinen gescheiten Maßstab gibt. Zum Beispiel gibt es keinen Laborwert, von dem ich direkt ablesen kann, dass ein Mensch jetzt erschöpft ist oder gar ablesen könnte, ob er jetzt nur leicht, mittel oder schwer erschöpft ist. Kann aus Laborwerten allenfalls ablesen, ob eine Krankheit da ist oder nicht da ist, die erfahrungsgemäß mit Erschöpfung einhergeht oder nicht. Ja, vor diesen Vorabschwierigkeiten stehen wir jetzt. Ich möchte auch vorab vielleicht sagen, dass ich die Erwartung, dass ich jetzt die Erschöpfung eines jeden von Ihnen, die, nehme ich an, in einem geringeren oder stärkeren Ausmaß vorhanden ist, erklären kann. Ich möchte vielleicht nur versuchen, ein bisschen zum Verständnis beizutragen und kann Ihnen vielleicht den einen oder anderen Tipp geben. Erschöpfung in der Medizin, da gibt es eine Legion von Ursachen. Als erstes fallen einem da natürlich einmal die internistischen Krankheiten ein, die Herz- und Kreislauferkrankungen, zum Beispiel die zu Herzinsuffizienz oder Niereninsuffizienz führen können. Dann Bluterkrankungen, das überschneidet sich dann manchmal auch mit okkulten Krebserkrankungen, wie zum Beispiel Leukämie. Dann gibt es eine große Gruppe der entzündlichen und rheumatologischen Autoimmunerkrankungen, die sehr häufig mit Erschöpfung einhergehen. Das wiederum überschneidet sich dann mit Infektionserkrankungen. Peter Wipp schon sagt, also Lungenentzündung, da gibt es sehr viele Erreger, die solche auslösen können. Bakterielle Erreger, virale Erreger gibt es. Natürlich in aller Munde war eben die Covid-Infektion, die schwere Lungenentzündungen machen kann. Pilzinfektionen. Weiterhin muss man denken an Stoffwechsel- und Schilddrüsenerkrankungen, Diabetes mellitus, wenn er nicht erkannt ist und längere Zeit ein durchgehend hoher Blutzucker da ist, der manifestiert sich oft einmal nur durch eine anhaltende, unerklärliche Müdigkeit und Erschöpflichkeit. Dann die Drüsenerkrankungen wie zum Beispiel Schilddrüsenunterfunktion oder Nierenrindeninsuffizienz sind nur Beispiele. Da gibt es ganz, ganz viele. Also das noch einmal haben. Dann kommen wir zur Neurologie. Da gibt es Krankheiten, die sehr mit Erschöpfung vergesellschaftet sind. An erster Stelle stehen Multiple Sklerose und Erkrankungen, die mit einer Parkinson-Symptomatik einhergehen, also das idiopathische Parkinson-Syndrom und die Varianten. Weiterhin gibt es im Bereich der Neurologie die Muskelerkrankungen. Wiederum für sich genommen ein riesiges Feld schon. Die Myasthenie ist eine Autoimmunerkrankung, insofern nicht unähnlich der Multiple Sklerose oder der NMO, gut diagnostizierbar durch einen Bluttest, wo die entsprechenden häufigeren oder selteneren Antikörper rausgefunden werden können. Und das ist in dem Sinn keine Muskelerkrankung per se, weil der Muskel dabei nicht krank ist, sondern nur die Übertragung von Nerven auf den Muskel krank ist. Dann allerdings gibt es die Myopathien. Das ist wiederum eine riesige Gruppe. Wenn man da nur die Überschriften auflisten wollte, würde das wahrscheinlich schon einmal 3 solche Folien füllen. Auch muss man bei anhaltender Erschöpfung denken an psychische Erkrankungen, in erster Linie affektive Erkrankungen. Das sind die Depressionen im eigentlichen Sinn als primäre psychische Erkrankung und die Angststörung, weiterhin auch an den Missbrauch von verschiedenen Substanzen, also einen Substanzmissbrauch von Alkohol oder Drogen oder auch dämpfenden Medikamenten wie den Benzodiazepinen. Ich möchte kurz einen Exkurs über das sogenannte Burnout anschließen. Das ist vielleicht jetzt nicht ausgesprochen MS-spezifisch, ist aber in aller Munde. Und ich möchte versuchen, das nur ganz kurz zu charakterisieren. Es kann mehr oder minder jeden arbeitenden Menschen beschäftigen, ganz egal, ob er mit einer Krankheit arbeitet oder nicht. Die WHO-Klassifikation ICD-10 und auch jetzt ICD-11 sieht vor, dass Burnout jetzt nicht eine Diagnose, also eine Krankheitsdiagnose ist, wie zum Beispiel Depression oder Angst, sondern mehr oder minder ein Begleitumstand, also ein bestimmender Begleitumstand von psychischen Symptomen, und zwar alles das, was durch Arbeit an psychischen Problemen ausgelöst werden kann. Das versteht man unter Burnout, und man kann dann letzten Endes sagen, es handelt sich dabei um eine arbeitsbedingte Erschöpfung. Betroffene können das oft ganz gut schildern. Man hat das Gefühl, eine positive innere Verfassung, die man hatte, wird mehr oder minder aufgebraucht. Die Energiespeicher, von denen man immer redet, die entladen sich, und es resultiert also Erschöpfung. Das vorhandene Leistungsvermögen wird ineffektiv. Und sehr charakteristisch ist auch der Zynismus der Betroffenen in Bezug auf die Arbeitsumgebung und auch in Bezug auf sich selber. Also diese Rahmenbedingung Burnout hat durchaus ihre Spezifika, würde ich sagen, in Form von Erschöpfung, Ineffektivität und Zynismus. Es gibt ausführliche Diskussionen, ausführlichen Diskurs, was Burnout letzten Endes, also was die Grundbedingungen für Burnout sind. Ich erwähne mal die neoliberale Konkurrenz und das Wachstumsdenken. Dann, was einige von uns auch kennen, ist die ständige Erreichbarkeit übers Mobiltelefon und letzten Endes auch der sich ändernde Arbeitsmarkt der prekären Existenzen, die sogenannte Gig-Economy. Das heißt, ich lebe quasi von einem Gelegenheitsjob zum nächsten, muss mich aber mit hohen Lebenshaltungskosten, Mietkosten, möglicherweise Schulden auseinandersetzen. Gut, so ist das Leben. Viele nehmen das auf sich unter der Vorstellung, immerhin ist man kein Versager. Aber letzten Endes suchen nach der Ursache für diese affektive Symptomatik mit Erschöpfung, verminderter Leistung und dem Zynismus muss man natürlich in der Arbeitsumgebung, nicht, da ist man nicht selber dran schuld, sondern da sind Arbeitsplatzfaktoren schuld, die ich jetzt hier nun mal aufgelistet habe, nicht weiter diskutieren möchte. Frage ist, was tun? Auch schwer zu beantworten, eigentlich nicht zu beantworten. Man kann sich auf den Standpunkt stellen, dass ich das irgendwie pack. Und sagen wir mal, Geld in die Selbstoptimierungsindustrie stecken. Könnte versuchen, den Arbeitsplatz grundlegend umzugestalten. Das ist, wie man leider weiß, so gut wie unmöglich. Oder dass man sich einfach aus der toxischen Arbeitsumgebung zurückzieht in Form der Kündigung. Aber die Frage ist natürlich, was dann? Nicht? Wenn man in einem Sozialstaat lebt, hat man die Möglichkeit, dass man in Berufsunfähigkeitspension geschickt werden kann. Aber es ist kein leichter Weg. Ja, letzte Ursache für Erschöpfungen sind noch eine Reihe von unverstandenen Erkrankungen, wo die eben mehrere Symptome haben, wo auch die Erschöpfung im Vordergrund steht. Aber im Gegensatz zur MS weiß man noch nicht so recht, was diese Erkrankungen letzten Endes verursacht. Es wird da sehr viel spekuliert, auch über immunologische Ursachen. Und haben eine sehr große Breitenwirkung auch in den Medien. Ich möchte sie nur erwähnen, ich möchte ausdrücklich nicht darauf eingehen, also weder auf das Chronic-Fatigue-Syndrom noch das Long-Covid-Syndrom. Zusammenfassend zur Erschöpfung allgemein, also wenn Erschöpfung da ist, dann erfordert sie eine genaue Durchuntersuchung, um behandelbare Ursachen nicht zu übersehen. MS ist auch eine solche behandelbare Ursache für den Alltag. Am wichtigsten ist, würde ich einmal sagen, dass man schaut, dass keine Blutarmut da ist, dass die Schilddrüsenfunktion passt und Zucker habe ich vorher schon erwähnt. Ja. Jetzt speziell Erschöpfung bei MS, das ist ein Symptom, was relativ jung ist, sage ich einmal, wie ich angefangen habe in den 80er Jahren zu lernen, hat es geheißen, das gibt es eigentlich nicht, oder? Es wäre ein Symptom, was halt nur in der subjektiven Wahrnehmung da ist. So, allerdings musste man lernen, nicht der Fall, sondern es ist ein eigenständiges und von Schüben unabhängiges Syndrom, was bei den meisten MS-Patienten in einer mehr oder minder starken Ausprägung auftritt. Die Schätzung, dass 80% betroffen sind, ist sicher sehr vorsichtig. Also man kann sicher das auch auf 90% erhöhen. Erschöpfung bei MS kommt bei allen MS-Verläufen vor, früh als auch spät im Verlauf, unabhängig von der Erkrankungsdauer, häufiger angeblich bei sekundär progredienten Verläufen, die eben aus einem primär schubhaften Verlauf hervorgehen und häufiger auch bei Patientenmobilitätseinschränkungen, wobei man sich dort den Zusammenhang gut vorstellen kann, dass durch eingeschränkte Mobilität halt gedrungen die Kondition sinkt. Ja, es gibt verschiedene Einteilungsmöglichkeiten. Also es ist nicht nur die motorische Fatigue, die körperliche Schwäche. Da spielt dann noch der alte Begriff der Asthenie herein. Die Neurasthenie war quasi das chronische Fatigue-Syndrom im späten 19. Jahrhundert, aber Asthenie als Überbegriff für Schwäche gibt es. Man würde darunter die Fatigue bereits in Ruhe verstehen. Aber es ist eben nicht nur diese körperliche Erschöpfung, sondern es ist auch die geistige Erschöpfung, die eine Rolle spielt, die mentale Fatigue. Weiter kann man einteilen in eine primäre Fatigue, die durch die Krankheit MS selber entsteht, wenn wir noch eine kurze Überlegung dazu anstellen, die hat, den häufig, also das häufig gut zu erkennende Merkmal, dass sie bei Wärme bzw. Hitze schlechter wird, bis hin zum Utrophänomen, zu einem Pseudoschub. Und dann gibt es natürlich auch bei MS eine sekundäre Fatigue durch Begleiterkrankungen oder auch andere Bedingungen. MS-Patienten können selbstverständlich Schlafstörungen haben. Diese Schlafstörungen können einerseits durch eine tatsächliche Depression als eigenständige Krankheit bedingt sein oder andere Ursachen haben. Dann gibt es natürlich Medikamente, symptomatische Medikamente, wie zum Beispiel die Antispastika, Baclofen oder Tizanidin, also Lyrisal und Sedalut, die leider zur Erschöpfung beitragen können. Dann haben wir gehört, dass auch MS-Patienten ein höheres Infektrisiko haben können. Und worauf wir noch eingehen werden, natürlich Stress. Ja, wie kommt man jetzt drauf? Da gibt es mehrere Selbstbeurteilungsskalen, die Fatigue Severity Scale, die es schon seit über 30 Jahren gibt. Sie können das überfliegen, gell? Das ist also relativ, also es sind relativ allgemeine Äußerungen oder Stellungnahmen, die man dann mehr oder minder stark oder weniger stark auf sich beziehen kann. Wenn man das mit 1 bewertet, macht so gut wie nichts. Wenn man es mit 7 bewertet, ist es eben in sehr starker Ausprägung da und ein Gesamtscore, der addiert sich dann eben aus diesen Einzelbewertungen auf. Weiterhin gibt es die Modified Fatigue Impact Scale, MFIS auf Deutsch, die unterscheidet sowohl zwischen den motorischen Symptomen, die sind hier orange gekennzeichnet, und zwischen den mentalen Symptomen der Fatigue, und haben auch zwei Items dabei, die darauf schließen lassen, dass die Fatigue, welche auch immer, mit dem Sozialleben interagiert, dass man nichts mehr aus Haus machen kann, dass man nicht mehr an sozialen Aktivitäten teilhaben will. Seine 21-teilige Skala auch wieder mit Items, die für die Selbstbeurteilung da sind und die natürlich einen gewissen hohen subjektiven Auslegungsspielraum haben, aber so ist das eben mit diesen subjektiven Bewertungsskalen. Jetzt ist die Frage, wie kann man die MS noch festmachen? Es werden immer wieder die Kernspintomographie-Untersuchungen gemacht. Sieht man die zum Beispiel bildgebend, muss man sagen, man sieht sie nicht. Es gibt quasi kein Fatigue-Zentrum in dem Sinn im Gehirn, aber funktionelle Bildgebungen haben gezeigt, dass es mehrere Regionen im Gehirn gibt, die an der Fatigue-Entstehung sicherlich mitbeteiligt sind und wo man annimmt, dass da netzförmige Zusammenhänge bestehen. Ich habe Ihnen nur kurz diese Bilder einer morphometrischen Studie zeigen. Die haben tatsächlich MFIS, also die Fatigue, korreliert einerseits mit Marktlagerveränderungen, und da sieht man hier auf der linken Seite im tiefen frontalen Marktlager einen Fokus, der darauf hinweist, dass eben hier ein wichtiges Netz im Austausch ist, und zusätzlich auf der rechten Seite parieto-okzipital auch wiederum nahe dem Balken. Weiterhin hat man gesehen, dass auch die Hirnatrophie, also der Hirnrinde, mit einer Rolle spielt. Und da sehen wir auch ein paar Hotspots. Sehen hier das Hirn von vorne, hier sehen Sie das Hirn von hinten, das Hirn von der Seite, der linken von der rechten und das Hirn von oben, und können erkennen, dass also, wenn die Hirnatrophie im vorderen, in frontalen Hirnregionen stattfindet, dass das mit Fatigue assoziiert sein kann. Das sind jetzt interessante Bilder, aber die dienen keinesfalls jetzt der Routinediagnose, sodass man sagen kann, man findet jetzt im speziellen Fall einen harten Befund für die Fatigue. Ja, die Ursachen der Erschöpfung bei MS sind auch wiederum mehrdimensional. Ein sehr wichtiger Punkt sind die immunologischen Veränderungen, die sich im Gehirn abspielen. Hierzu muss ich sagen, dass ich Ihnen da keine detaillierten Infektionen wiedergeben kann, noch auch geben will, weil es ist sehr kompliziert und man muss neuroimmunologisch sehr versiert sein, um die Zusammenhänge zu verstehen. Sie haben aber sicher schon von proinflammatorischen Zytokinen gehört. Das sind also biochemische Veränderungen im Gehirn, die im Rahmen der Pathogenese der Multiplen Sklerose entstehen, die insgesamt im Hirn ein, sagen wir mal, ein entzündliches Milieu schaffen und irgendwie, nimmt man an, hängt dieses entzündliche Milieu dann ursächlich mit der Fatigue zusammen. Weiterhin gibt es bei MS Schlafstörungen, auf die gehen wir dann gleich ein. Es gibt unabhängig von der MS eine Depression. Es gibt eine sogenannte autonome Dysregulationsstörung, das heißt, dass das autonome Nervensystem ist auch mit betroffen und man bekommt eine sogenannte Orthostase-Intoleranz. Das heißt, dass im Stehen ist eine Herausforderung, dass der Blutdruck gehalten wird und bei der Orthostase-Intoleranz funktioniert das nicht. Also man hat einen Blutdruckabfall, den der ganze Körper spürt, auch das Hirn spürt. Und dann, wie wir schon gesagt haben, wenn man jetzt durch Fatigue inaktiv wird oder durch den Krankheitsfortschritt inaktiv wird, führt das eben zu einer Dekonditionierung und das begünstigt leider den weiteren Verlauf der Fatigue auf die Schlafstörungen und die Depression möchte ich jetzt im Einzelnen eingehen. Schlafstörungen bei MS gibt es sehr, sehr viele. An vorderster Front steht das Restless-Legs-Syndrom, dann die Mimics des Restless-Legs-Syndroms, also Krankheiten, schlafbezogene Krankheiten, die ähnlich ablaufen können, also Spasmen und schmerzhafte Missempfindungen, die ihrerseits die Schlafkontinuität durchbrechen. Dann das sogenannte Periodic Limb Movement, das sind nächtliche Bewegungsstörungen, die angeblich bei Leinhirnläsionen vorkommen können und schmerzhafte Spasmen begünstigen können. Dann gibt es bei MS auch schlafbezogene Atmungsstörungen wie das Schlafapnoe-Syndrom auf der Basis von Hirnstammläsionen, REM-Schlafverhaltensstörungen, wo man also den REM-Schlaf motorisch ausagiert, ebenfalls bei Hirnstammläsionen und auch eine sekundäre Narkolepsie, zum Beispiel bei Hypothalamusläsionen. Noch einmal das Restless-Legs-Syndrom, das hat also bei MS eine sehr viel höhere Prävalenz als in der Allgemeinbevölkerung, wo nur 8-10% betroffen sind, ältere Frauen ein bisschen mehr. Aber bei MS wird es bis zu 65% beziffert. Die Symptomatik ist, die wahrscheinlich Betroffene wissen, sehr, sehr unangenehm. Man hat in der Nacht diesen sehr lästigen Bewegungsdrang der Beine, der einem quasi die Schlafkontinuität völlig durchbricht und damit natürlich erheblich zur Fatigue beiträgt. Die gute Nachricht ist, es lässt sich meist mit einigen Medikamenten, niedrig dosierten Parkinson-wirksamen Medikamenten zum Beispiel, doch oft gut behandeln. Dann die Depression, jetzt nicht als alltagsbekannte Niedergeschlagenheit, sondern als eigenständige Krankheit. Da hat man natürlich mehr als nur die traurige Verstimmung und die Hoffnungslosigkeit. Da gibt es die Anhedonie, das heißt, Dinge, die einem früher großen Spaß gemacht haben, machen einem jetzt keinen Spaß mehr. Dann gibt es die sogenannte Losigkeitssymptomatik, allen voran die Energielosigkeit, aber auch die Freudlosigkeit und die Lustlosigkeit, letzten Endes auch die Antriebslosigkeit, das ist mehr oder minder so ein Cluster. Das heißt, Dinge, die einem keinen Spaß gemacht haben, machen einem keinen Spaß mehr. Oder wenn sie einem Spaß machen, hat man einfach keine Kraft mehr, sich dazu aufzuraffen. Dann mit Antriebslosigkeit ist die psychomotorische Unruhe oder Dämpfung vergesellschaftet. Sehr wichtiges depressives Syndrom. Symptome sind die Durchschlafstörungen und das charakteristische Morgentief. Konzentrationsstörungen, Schuldgefühle und Suizidgedanken gehören bei stärkerer Ausprägung auch dazu. Sie sehen also, man kann, wenn man die einzelnen Symptombrocken so betrachtet, sehen, dass Fatigue, Schlafstörungen und auch Depression eine Art sich selbst interagierendes Netzwerk zu betrachten. Und es ist da oft gar nicht so leicht für den Betroffenen oder für den Arzt zu sagen, was liegt jetzt eigentlich zugrunde. Erschöpfung, chronische Erschöpfung, AMS hat natürlich soziale Auswirkungen. Oft ist man nur zur Teilzeitarbeit in der Lage oder muss in Pension gehen, wenn man stärker betroffen ist. Das Risiko der Arbeitslosigkeit ist höher, die soziale Teilhabe ist vermindert und da man einem ja oft die Erschöpfung von außen nicht ansieht, anders als zum Beispiel eine Gehhilfe, kann auch eine Stigmatisierung und im dümmsten Fall sogar eine Selbststigmatisierung resultieren, nicht, dass man sich schlecht fühlt. Gut, Fatigue, was tun? Es gibt Medikamente, die ich jetzt nicht eingehen möchte, mehr oder minder zur Lebensgestaltung. Das Identifizieren von unnötigen und vermeidbaren Stressfaktoren, das ist wirklich leicht gesagt. Auf der anderen Seite aktiv bleiben, aber nichts erzwingen, Pausen machen. Der Mensch ist keine To-Do-Liste, Termine. Wenn ich das Wort schon höre, dann springt mir das Pferdl im Sack auf. Versuchen, eine positive innere Erwartungshaltung aufrechtzuerhalten. Aber ich würde Sie wirklich sehr bitten, Perfektionismus zu vermeiden. Weil Perfektionismus ist ein häufiges und unangenehmes Symptom, würde ich fast sagen. Und Sie sehen hier den Wurm im Apfel des Perfektionismus. Und dieser Wurm heißt Selbstabwertung oder negative Selbstbewertung. Und zwar immer dann, wenn es nicht so geklappt hat, wie man sich es vorstellen kann. Also vorgestellt hätte. Gut, dann kommen wir zum wichtigsten letzten Punkt. Gut schlafen, eine Tageszeitung für wichtige Dinge reservieren, dann die Tasse Kaffee oder Tee auf Nahrungsmittel möchte ich dann vielleicht allenfalls später eingehen. Hier sind einige Schlaftipps, die sehr allgemein sind. Wichtig ist, alle Displays, Handys, Tablets, Monitore, Fernseher raus, weil blaustichiges, kurzwelliges Licht führt zu einer Melatoninsuppression. Melatonin wird von der Epiphyse gebildet und wird in der Nacht sehr stark sezerniert. Nicht zu früh hinlegen, eher kühles Zimmer, Stille und Dunkelheit. Leichtes Abendessen nicht direkt vorm Einschlafen, keine Stimulantien, so Beruhigungstees, ich habe gehört, Baldrian, Hopfen und so weiter, sind gut. Alkohol, zweischneidig, erleichtert das Einschlafen, unterdrückt aber den Tiefschlaf und den REM-Schlaf. Die Schlafdauer wird angegeben, so mit 7 bis 8 Stunden, ist aber individuell sehr variabel. Gut, es gibt weiterhin auch Schlafmittel, die man der Lehrmeinung zufolge nur dann einsetzen soll, wenn wenn die Verwendung absehbar kurzfristig ist, also nur einige Wochen und nicht als Dauer. Es gibt aber mehrere gute. Und dann als jetzt versprochen letztes kommen wir zur kognitiven Umstrukturierung. Das ist eine Behandlungsprinzip, was auch in der kognitiven Verhaltenstherapie oder der Psychotherapie angewandt wird. Und das heißt einfach, dass man sich, um das Schlafen zu begünstigen, innerlich Vorstellungen erzeugt, die angenehm sind und die einen an den Schlaf heranführen. Mir ist das Abendgebet eingefallen, also in meiner Kindheit. Hat es das noch gegeben? Ich weiß nicht, wird es noch praktiziert von dem einen oder anderen, darf ich fragen? Immerhin, ja, also die Traditionen halten sich. Und dann gibt es natürlich noch die Gute-Nacht-Wünsche. Und hier möchte ich kurz Thomas Mann erwähnen, der in einem großen Romanwerk der Josef-Tetralogie über den Josef in Ägypten schreibt. Sie kennen die Geschichte ja sicher alle aus der Bibel, nicht? Dass der Josef, der Sohn Jakobs, also von seinen Brüdern, denen gegenüber sich ein bisschen wenig korrekt verhalten hat, quasi ins Loch gesperrt wird, dann verkauft wird von ihnen und die Ismaeliter verkaufen ihn dann in Ägypten weiter an den großen Haushalt des Potiphar, wo sich dann die Geschichte zwischen Josef und Potiphas Weib abspielt, aber es war noch nicht gleich am Anfang, wie Josef also da verschachert wird an den Haushalt, ist er natürlich zunächst in der dienenden Sphäre und wird dem Verwalter, der schon ein älterer, aber gestandener Mann ist, wird diesem Verwalter als Assistent zugeordnet. Und der Verwalter kränkelt schon ein bisschen und fühlt sich immer so nicht ganz extra, wie er sagt. Josef als Menschenkenner erkennt natürlich, dass er Schlafstörungen hat und dass man ihm damit helfen kann. Und er erfindet für ihn eine Reihe von Gute-Nacht-Wünschen. Zum Beispiel Friede und Süßigkeit einem Schlummer, mögen leichte, erheiternde Träume zeitweise in ihn verwoben sein. Es tut dem alten Mann schon mal gut. Und dann möge die Nacht dich in sanften Armen wiegen und dein Haupt entschlummern an ihrer Brust, wie dein Kinderhaupt einst am Herzen der Mutter. Oder Ruhe sanft nach des Tages Mühsal, mögen deine Sohlen, die versenkt sind von der Glut seines Pfades, selig hinwandeln auf den Moosen des Friedens und deine ermattete Zunge geletzt werden von den murmelnden Quellen der Nacht. Ja, das weiß ich nicht, das ist sicher nicht jedermanns Sache. Falls Sie sich vorstellen können, dass da was für Sie dabei wäre, also das ist die Welle, gell, die Tetralogie Josef und seine Brüder von Thomas Mann, da kann man das im dritten Band finden. Und somit würde ich sagen, wünsche ich Ihnen noch einen guten Tag und dass die Zunge dann geletzt wird beim Mittagessen. Und später dann auch von den murmelnden Quellen der Nacht. Danke.